Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zorns Gottes. Und die Kelter ward draußen vor der Stadt getreten. Und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldwegs. Offenbarung 14, 19 bis 20. Und er tritt die Kelter des Weins, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Offenbarung 19, 15. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten. Und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. 1. Mose 1, 14 bis 19. Dunkel, urheilige Nacht. Keine Finsternis, in welcher sich die Menschen fürchten, auch keine Nacht der Erde ohne Taggestirn, noch weniger die Nacht der Seele ohne Glaube, ohne Licht aus Gottes Reich. Unerkanntes, in dem Ur nach seinem Wesen alle seine Werke richtet. Das Vergangene als erreichtes Ziel und eine neue Tat. In der ersten Stunde nach dem segensvollen dritten Tag überschaut er noch einmal den Weg des freien Willens. Denn der neue Tag bringt die vierte Entscheidung. Fällt sie nach seinem Hochziel aus, wird der Kinderweg Vollendung heißen, notfalls durch ein Schöpferopfer. Die zweite Stunde fordert Ausgleich zwischen Wiedergutmachung und ihrer Folge. Die dritte zwischen dem einmaligen Uropfer und den Kindern, die sogar unter Aufgabe ihres Himmels bereit sind, sein persönliches Opfer mit Heiligen zu helfen. Und gerade das verlangt den Ausgleich, den Ur der Barmherzigkeit entnimmt. Wer begreift in Demut, dass die Kindopfer, das Uropfer mit heiligen können? Noch breitet eine Nacht den Schleier darüber hin. Ja, noch bedarf es mancher Nächte, mancher Schöpfungstagesarbeit, bis ein Zipfel des Geheimnisses, einer Sekunde des vollen Taturjahres gleich, gelüftet werden kann. Dann werden alle Kinder vor höchster Seligkeit ins Ursein sinken, als Teil des allerhabenen Urteiles, bis ein neuer, völlig ungeahnter Zyklus seine Bahnen zieht. Das bewirkt die dritte Stunde. In der vierten webt Urgedanken der Erlösung, falls der freie Wille ohne Anerkenntnis und Einhaltung gerechtgestellter Bedingungen beansprucht würde. Das abwägende, ernste Prüfen ist so schöpfungsschwer, dass die heilige Mitternacht sich in den Urquell senkt, bevor das Letzte ausgewogen ist. Er sieht, was seine Ordnung auszugleichen hätte. Ja, er trägt es bereits. Und wahrlich, nur weil er jetzt schon Träger ist, wird er einst Erfüller sein. Denn er ist Ur, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige. Was könnte ihn denn daran hindern, in das seltsame Schöpfungsschachspiel einzugreifen und eine einzige Figur so zu setzen, dass es auch ohne Opfer zu gewinnen wäre? Wäre das nicht schon ein Opfer? Lenkte er bewusst den Ablauf eines Werkes nach dem Maße einer einzigen Sekunde von 8 Jahren eines Urzyklus? Würde also, wenn er im gleichen Verhältnis seiner Macht eine Kindfigur nach seinem Sinne rückte, das Kind es fühlen? Nein. Könnte damit aber den Lichtkindern etwas genommen werden? Die Prüfung spricht ein schweres Ja. Er würde sich selbst etwas nehmen und dadurch seinen Kindern, die Teil von seinem Urteil sind. Die Brücke für Geschöpf und Kind würde wie zwischen jenen Herzkammern, den Wesensteilen Schöpfer und Vater, unterbrochen sein. Diese Gedanken füllen die erste Stunde nach hochheiliger Mitternacht in vorstelloser Machtvollkommenheit völlig aus. Und diese Stunde sieht, wie ein Erlösungsausgleich zu geschehen hätte. Da senkt Ur seine Hände tief hinab in seinen Lebensborn und schöpft das Wasser hoch. Er haucht so lange hinein, bis es rot wird wie das Blut, sein Herzblut. Er trinkt davon, den Rest lässt er in die Quelle fließen. Das Blut sammelt sich oben auf in der Mitte und wird zu einem roten Herzen im klaren, weiß leuchtenden Gewässer. Auch das Geheime löst sich erst, wenn sich das mit heiligen Helfen löst. Eher nicht. Denn das ist Urs innerste, heiligste Herzensangelegenheit. In der zweiten Frühnachtstunde bedenkt er den Tag der Geduld, in der dritten den der Liebe, in der vierten jenen der Barmherzigkeit. Sinngemäß der ersten hochheiligen Entscheidungsstunde. Alsbald ist die Nacht vergangen. Ur hat sein Werk in sich vollbracht. Vier feierliche Glockenschläge. Ein Zeichen. Ein erster Urlaut des neuen Tages strömt durch Raum und Zeit. Sie steigen aus dem Quell und klingen tief in ihn hinab. Woher kommen sie? In tiefster Schau aus Ur selbst. Die vier Schöpfungsfarben leuchten und vier Worte tönen. Es beginne der Tag. Vier Lichtstrahlen fließen aufeinander zu, ein Kreuz bildend. Symbolhaft über der Quelle stehend. Die erste Tagesstunde füllt sich mit dem, was die bisherigen Arbeitstage sichtbar brachten. Sadhana und die sieben Engelsfürsten erwachen im Allerheiligsten. Sie erhalten belehrend die nötige Rückschau, bis sie erkennen können, was die Lebensoffenbarung fordert. Die zweite Stunde bringt ihnen die Berufung und die Weihe, denn das Nachtwerk drängt dem Tag entgegen, damit im eigentlichen Schaffen die Erwählung des vierten Engels. Ur sitzt auf seinem Stuhl. Viermal haucht er über das Feuer des silbernen Tellers. Die Flamme loht, bis die Opferschale schwingt und die Ursonne ihr schönstes Licht verbreitet. Von den grünen Zweigen, die am letzten Abend Urs erste als Sinnbild ihrer Herzen dargebracht hatten und, wie alles, wieder sichtbar sind, nimmt Ur den vierten aus den sieben und legt ihn auf das geöffnete Buch. Dadurch ehrt er ihre Gabe. Er spricht: Meine liebliche Sadhana, meine Engelsfürsten, der Tag hat schon viel Herrlichkeit gezeigt, und doch sind meine neuen Gaben noch verhüllt. Für das Kommende habe ich den vierten Zweig, in Klammer siehe Kapitel 7, 178, auf das Buch gelegt. Von nun an soll während eines jeden Tages stets ein grüner Zweig darauf als Sinnbild aller Herzen liegen, die mir die Kinder aus ihrem freien Willen geben, ja, zurückgeben. Jetzt verbinde ich den Zweig des Ernstes mit dem der Ordnung, am Tag der Geduld diesen und der Weisheit. Dem Liebezweig wird jener des Willens beigegeben, und der siebente Tag trägt das grüne Reis der Barmherzigkeit. Wenn Ur von den sieben Zweigen spricht, wann wird Sadhanas schöner Zweig auf seinem Buch zu sehen sein? Und warum sagt er nichts davon? Sadhana prüft sich gewissenhaft, ob sie etwas in den noch nicht beendeten zwei Morgenstunden tat, weshalb Ur ihr nicht gedachte. Doch so sehr sie sich erforscht, nichts ist, was ein Schatten unter Gottes Sonne wäre. Da bescheidet sie sich still. Ur wird wissen, warum es so und nicht anders ist. Und liegt nicht ihr Zweig oberhalb des Buches? Ist das nicht bereits die höchste Ehre, die ihr widerfahren kann? Ja, ihr Gemüt ist nun ganz froh. Ur hat ihren Herzenszweig auf keinen Fall vergessen. O du erstes, schönstes Kind, einmal wirst du an diese heilige Stunde denken und die Tiefe dieser Tat begreifen. Dann kommt ein Schöpfungsfeiertag, ja, ein jubelerfüllter Auferstehungstag, an dem dein wieder grün gewordener Zweig auf beiden Seiten des Buches liegt. Der Zweig, aus dessen Eigenschaft der Schöpfungsjubeltag ersteht. Bis dahin, Kind größter Gnadensegnung, musst du den freien Willen in dir zum Stillstand bringen, dass der dem Gesetz entnommene Lebensimpuls kein eigenes Ich mehr kennt, sondern das große, alleinige Ich der Urewigkeit. Dieser Gedanke ruht jedoch in Urgeheim, geheim wie das Walten einer Mitternacht in ihm. Der vierte Eigenschaftsträger wird erwählt. Beide Kinder beugen sich bis auf den gelben Teppich nieder und ziehen dann mit höchster Andacht in Urs göttliches Gesicht. Ur sagt: Du Engelsfürst, vierte Fackel vor Thron und heiligem Herd, ich rufe dich. Es ist ein hehrer Ruf, eine heilige Erwählung. Mit deinem Einsatz offenbart sich meine zweite Herzkammer voll, und ich als Hochpriester Melchisedek stehe nun als Brennpunkt der Urzentrale in Raum und Zeit der Urewigkeit. Heiligen Ernst lege ich in deine Hände, in dein Herz, dein Haupt, in den Tatwillen deines persönlichen Lebens. Noch wisst ihr nicht, was es bedeutet, wenn nächst dem Schöpfer der Priester erscheinlich wird und die Schöpfermacht die Vollkraft einsetzt, die die Heiligkeit des Ernstes trägt. Unberührbar bleibt meine Heiligkeit. Mein Wesen kann, will und werde ich aus dem zwingenden Muss der mir selbst gestellten Schöpfungsaufgabe dem Kindwerk weihen, notfalls entblößen, nie aber meine Heiligkeit. Das begreift ihr später erst. Du aber, Hoheitsträger meines Ernstes, musst das jetzt, wenn auch unbewusst, schon in dir tragen. Mein Wort zündet dir die Fackel an, die der Heiligkeit in siebenfachem Strahl entspricht. Aus dir soll sie auf die übrigen Lichtträger übergehen. Ur hebt die silberne Glocke am vierten Leuchter weg. Wie glühende Sonnensubstanz fließt es in den vierten Engel ein und ruft: soweit die zweite Tagesstunde Erkenntnis vermittelt. Eine ungeheure Eruption hervor. Die Heiligkeit Urs vor geringster Entblößung zu schützen, lot in ihm auf zum feurigen Fanal, das plötzlich siebenfältig sichtbar wird. Hinter und um den Stuhl des Höchsten erheben sich sieben granitgleiche Säulen, oben mit tiefen Becken versehen, aus denen starke Fackeln brennen. In Klammer Offenbarung 4, 5. Wer könnte je durch dieses Feuer kommen, ohne nicht sofort das Dasein zu verlieren? Erschüttert schauen die Ersten das heilige Mahnmal an. Wie kam es jählings zustande? Ist es nur eines Lichtträgers Werk? Und wenn ja, was würde dann geschehen, riefen alle sieben, geeint in einem Gedanken. Worte des ewig heiligen Ur zur Tat hervor? Sie wissen es nicht. Er aber sagt: Meine Worte sind wahrhaftig, und was ich zusage, das geschieht. Keine Zeit, die mein Wort nicht offenbart, kein Raum, in dem nicht die Offenbarung sichtbar wird. Ich, Hochpriester Melchisedek, setze daher zum Schutz der Heiligkeit die sieben Fackeln ein. Sie sind zugleich eine Scheidewand aller Gegensätzlichkeit, die sich in der Lebensfreiheit bilden kann, ferner noch die Zeugen meiner Urwesenheit und viertens Verkünder und Vollstrecker dessen, was die Heiligkeit zum Werkschutz fordert. Ewig sollen sie leuchten, und es soll das Taturjahr keine Tage haben, an denen sie aufs Neue anzuzünden wären. Sie bleiben in meinem Heiligtum, wie ich in ihm verbleibe. Du aber, lichtgewaltiger Engelsfürst, hast sie selber angezündet. Darum strecke deine Hände aus über meinen Herd, du Cherub heißt Muriel, und du Seraphim heißt Pargoa. Ihr seid der Hoheitsträger des Ernstes aus meinem inneren und äußeren Priestertum. Als Fürst in geeinter Kraft sende ich euch in Raum und Zeit, um dem Werk zu dienen. Im Element des Priesters, dem Wasser, liegt eure große Kraft und Erfüllung eurer Arbeit. Nehmt das Zeichen der Berufung, Würde, Weihe und Erwählung hin. Ich lege es in eure Hand. Im vollen Ursonnenlicht erglänzt das Zeichen, und in ihm spiegelt sich die Herdflamme. Die Kerzen und die Fackeln. Eine Kälter, ein geheimnistiefes Zeichen, schwerer zu verstehen als Waage, Schwert und Sichel, waltet doch Urs Heiligkeit in ihm. Seine Stimme flutet durch den Raum. Ich gebe meine Schöpfungstage in die Kälter. Aus ihr strömt das unbewusste Werk mir und euch zu einer Freude. Doch in ihr wird das Kind samt seinem Tun gekältert. Was der Heiligkeit entspricht, musst du, Fürst des Ernstes, mir zum Schöpferjubel, den Kindern zu Schöpfungsseligkeiten kältern, als edlen Wein, der nie versiegt, der sich immer wieder selbst erneuert. Was aber meinem heilig widersteht, das wirf hinein und stoße deine Kälter, bis es überfließt wie Blut, wenn geheiligte Erde das Kälterblut trinken muss. Dann soll aus dem zweiten Kältern noch einmal das erste Gesegnete kommen. Und das, Ernstträger, das ist dein Schöpfungswerk. Sei Mithüter an der zweiten Pforte, durch die ich als Hochpriester Melchisedek den Morgen ins Allerheiligste und nach erfülltem Tagewerk meine Teilgeister zur Urquelle bringe, wo selbst sie dann in meinem Unendlichkeitswesen ruhen und die Vorbereitung zum nächsten Tag erhalten. Auch du achte auf die Träger der wandelbaren Gesetze, die durch die Priesterpforte zugunsten aller Kinder hinausgetragen werden. Und bedenke ihre Rückkehr mit den freiwillig anerkannten Urbedingungen. Die Weisheit ist der Prüfer all dessen, der Ernst ein Schützer meiner Heiligkeit. Erkenne. Besonders geführte Lichtkinder werden Gesetzesträger und empfangen zu diesem Amt einen Heiligkeitsanteil. Denn auch die wandelbaren Gesetze sind geheiligt, weil sie sonst keinem Kind zum Segen würden. Meine Bedingungen hingegen sind selbst heilig. Jeder Heiligkeitsanteil bedarf des Schutzes, weil sehr wohl ein Kind das Freiheitsgesetz zur willkürlichen Lebensgestaltung in Anspruch nehmen kann. Und ich sagte zur Genüge, was für Folgen daraus kämen. Ich nannte euch sieben schon am ersten Tage meine Fackeln. Nun sind sie durch den Träger meines hochpriesterlichen Ernstes auch entfacht und bleiben eine ewige Hut von meinen ersten übernommen. Täte es einst Not, dann nimm, geheiligter Ernstträger, deine Fackel, sieh, es genügt die eine, um sie als verzehrenden Brand durch eines Tages Raum und Zeit zu tragen, als ein Fanal an allen Enden meiner sichtbar gewordenen Herrlichkeit, in der Tiefe, Höhe, Weite und in der Nähe meines Ur-Ichs. Es kann zweierlei Brand sein, Segen oder Fluch. Der Sehnsucht, Friede, Freude und Erfüllung spendet oder zu Leid, Unrast, Friedlosigkeit und bitterem Tode treibt. Das Erste erhält der, wer Kraft der wandelbaren Gesetze, den freien Willen aus meinen Bedingungen herleitet. Das Zweite jener, der da wieder lebt. Niemals ist des Ernstes Feuerwand zu durchbrechen, viel weniger alle sieben Fackeln. Denn unantastbar bleibt meine Heiligkeit. Nun erhaltet den Segen, Fürst Muriel Pargoa. Zünde die Lichter an, die ich im Walten dieses Tages über und an der Feste als leuchtende Segenszeichen setzte, da ich dem Kindwerk, seinem Heiligkeitsanteil, nichts vorenthalte. Der Ernstträger, umstanden von Sadhana und den anderen Lichtengeln, nimmt den Segen kniend in Empfang. Sein großer Dank ist eine heilig ernste Sprache, deren Kraft im Heiligtume widerhallt. Da lohen alle Fackeln auf. Es erglüht des Herdes Feuer. Der Weihrauch fällt von der herrlichen Kuppel fächerförmig in sieben Strahlen mit dem Licht der Sonne auf die Kinder nieder. Geheimnisvoll ist das Wort vom ewig heiligen Ur ungesprochen, in den Kinderherzen aber deutlich spürbar, in seiner feierlichen Ausdrucksfähigkeit. Das ist wahrhaftig ein Wort der Urgottheit, des Trägers aller Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Ganz unveränderlich und absolut, das keiner Steigerung bedarf. Es antworten auch die Kinder in geheimer Schöpfungssprache. Nach der hehren Stille wird alles wieder regsam. Es ist ja ein Schaffenstag, an dem das Wahrnehmbare dominiert. Und aus heimlicher Herzenszwiesprache ist's Uraniel, der eine erste Bitte an Ur richtet, eine Frage auch an den Tag. all Güte, Hochpriester Melchisedek, nach heiliger Ordnung ewig. Schon in der Frühe deines vierten Wundertages überhäufst du uns mit unnennbarer Gnade, so dass wir billig fragen, wohinein sammeln wir jene Schätze, die der Tag noch bringen wird? Gib, o Vater, uns ein großes Herz, damit von all den Kostbarkeiten kein noch so kleinster Teil verloren geht. Ja, kostbar ist das Gut der Ewigkeit, und wir wollen es gewisslich sorgsam hüten und bewahren, damit wir es zur rechten Zeit wieder deinem Ursein bringen können. Das auszuführen, bedürfen wir besonders deines Ernstes. Und so bitte ich, o unser heilig liebevollster Ur, zeige uns das Wesen deines hehren Ernstes. Wir wissen nun, er ist ein erster Hüter deiner Heiligkeit, obwohl die übrigen Grundlebensstrahlen gleichanteilige Besitzer sind, weil von den sieben keiner größer als der andere ist. Gib uns die Offenbarung zum Sammeln aller deiner guten Gaben. Urs Antlitz überstrahlt ein heller Schein. Gütig antwortet er: Meine Kinder, euren Fackeln entnahm ich mir die rechte Freude. Und du, Uraniel, hast die beste Bitte vorgebracht, die überhaupt zu stellen ist. Äonen Schöpfungen können in sich ihre Steigerung erfahren, was zu erfassen euch nicht möglich wird. Allein, niemals gibt es einen höheren Impuls als die Bitte um ein großes Herz, darin alle meine guten Gaben, mein kostbares Gut einzuheimsen sind. Wahrlich, ich sage euch, einst werden Bitten und Gebete vor meinen heiligen Herd getragen, Gerechte und Ungerechte, die in ihrer Zahl fast Raum und Zeit eines Tages überfluten. Aber nichts, und sei es noch so sehr zu rechtfertigen, kommt der Bitte gleich, die Uraniel aus dem erkannten Sinn der Ordnung stellte. Sie bleibt ewig die erste Bitte, das höchste Gebet. Denn wer darauf bedacht ist, dass auch nicht ein kleinster Gabenteil verloren gehe, das kostbare Gut als Urewigkeitssegnung in sich zu bergen, der ist mit mir völlig eins, und er weiß, dass ich ihn alle Zeit in meinem Herzen trage. Gesegnet sollst du darum sein, Träger meiner Ordnung. Gesegnet durch deine Bitte alle Kinder, die desgleichen tun. Dieser Segen wirkt unwandelbar. Auch für jene Kinder, die die den heilig tiefen Sinn noch nicht spüren, nicht so Tat gestalten können, wie ihr jetzt. Meine Ersten. Darum seid ihr nun die Ewigkeitsgesegneten, denn durch euch will ich diesen Segen all denen geben, die Sehnsucht nach meinem köstlichen Reichtum haben. Mein Wort bleibt wahrhaftig bestehen, solange die Jahre durch mein Uhrwerk laufen. Nun aber zur Frage nach dem Wesen meines Ernstes. Seht, der Tag liegt ja noch vor euch. Ihr könnt noch vieles lernen. Ihr habt erkannt, warum ich einen großen Wert auf sichtbar zu gestaltende Werke lege, die dem Tatuhrjahr den Namen geben. Äußeres steht keineswegs höher als das Innere, Unsichtbare. Aber alles Innere manifest soll, dargestellt, des Tatuhrjahres Aufbau, Richtung, Lauf und Folge sein. Das Innere war zuerst und wird hauptherrschend bleiben. Neben dieser Hauptherrschaft steht ausschlaggebend für die Tatschöpfung das äußere Gebilde. Darum wird wegen eines Werkzweckes das Innere dann als Urewigkeitswert gezeigt, wenn es während eines Zeitwerkes innerlich gegründet bleibt und außerdem in äußerer Folge seinen Niederschlag in entsprechender Personifikation erlebt. Wenn die eigentliche Schöpfungsarbeit beginnt, sobald sich das freie Wille-Gesetz zu bewähren hat, nützt es nichts, ein Werk nur als Gedanken auszudrücken und zu sagen, ich will helfen. Damit bringt man keine Hilfe. Der Gedanke muss auch äußere Taten schaffen, soll der inwendige Wille dem Tatuhrjahr zu Nutz und Segen sein. Darum lasst den Tag seinen Lauf nehmen. Bildet das, was ihr in euch bewusst, zum Teil unbewusst tragt, zu schönen, schöpfungsgesegneten Werken aus, die wie mein Heiligtum zu schauen sind, dann wird von selbst des Ernstes Wesen offenbar. Und was darüber hinaus noch fehlt, seht, ich bin bereit mit meinen Gaben, und der kommende Abend wird euren Reichtum ernten. Deshalb wollen wir uns in die Tätigkeit begeben. Die dritte Stunde zeigt aus den vorausgegangenen Zeiten, was an Wunderbarem schon erstanden ist. Uraniel spricht den Dank für alle aus. Beseligt folgen sie in allen Dingen ihrem Ur. Zum vierten Mal öffnet sich das Tor Hephatta. Eine Lichtbahn führt in eine für die Kinder unabsehbare Ferne. Der blaue Schöpferteppich ist vom Gelben des Priesters überdeckt. Die Ersten besprechen sich. Sadhana wendet sich an Muriel. Sage mir, o Fürst des Tages, wie möglich durch dein Wort, das von großen Kräften in dir zeugt, die 7 Fackeln sichtbar werden konnten. Dazu die überaus herrlichen Säulen als Fundamente aller Zeiten. Warum aber, und das bewegt mich sehr, entstand für mich kein Brand? Habe ich mich nicht genügend vorbereitet? Stehe ich so weit hinter euch Fürsten zurück? Hat Ur mich nicht zuerst gezeugt und geboren als der ganzen Urschöpfung Kind? Sprich, woran es fehlt, dass ich nicht gleich euch 7 ein gerechtes, die Heiligkeit des Allerhabenen hütendes Feuer habe. Siehe, das drückt, und ich weiß doch nicht, woher es kommt. Über dieses Fragen sind die Engel tiefst bekümmert, zumal Muriel. Was denkt Urs liebliches Kind, dass es sich vor ihnen so erniedrigt? Wie soll er helfen, er, dem selber noch geholfen werden muss? Ur geht mit dem 1. und 7. Lichtträger wenige Schritte voraus. Wird er sich nicht helfend wenden? Nein, Ur tut es nicht. Und es ist nicht zu erkennen, welchen Zug jetzt sein Priesterantlitz trägt. Pagua schlingt ihren Arm um Sadhanas Schultern. Das ist ein innerer Trost, der gegeben werden soll und dem ein äußerer folgen kann. Muriel sagt nach kurzem Besinnen: Sadhana, Ur nennt dich die Liebliche. Seine heiligen Güter legte er zuerst in deinen Schoß und hat auch dein Herz zuerst erkoren. Du gehst den 1. Schritt an jedem Tag und bist jedem Werk zu einem Anfang und Ende gesetzt. Solltest du also keiner Fackel gleichen? Deine Fragen sind berechtigt, ja, sie sind schöpfungsbedingt. Denn dein Wesen muss sich in großer Klarheit offenbaren. Doch siehe, sind wir sinnbildlich die 7 Fackeln, so bist du symbolisch das Feuer auf silbernem Teller. Wir können uns nicht in die Fackel begeben, ohne nicht aufgezehrt zu werden. Aber uns des Feuers zu bedienen, um Urs heiligen Willen auszuführen, sieh, das können wir. Das Herdfeuer aber, Sadhana, dessen ursächliches Symbol du bist und das du in dir tragen sollst, ist kein Schutz der Heiligkeit wie unsere Fackeln, sondern auch symbolhaft die Heiligkeit selbst. Es bedarf darum für dich keiner Flamme, die neben, vor oder hinter des höchsten Stuhl und Herd sichtbar wäre, sondern deine Bestimmung, die grundsätzlich die Schöpfung ausmacht, ist das Herdfeuer. verlöschten einmal unsere Fackeln, so müsste auch des Herdes Feuer für die Tage sterben. Und würde Ur, der ewig Einzige und Wahrhaftige, aus einem uns nie erkennbaren Schöpfungsgrund es löschen, von was hätten unsere sieben Fackeln dann ihr Licht? Bekümmere dich also nicht, du Herzenskind des Höchsten. Erkenne in der ewig brennenden Flamme, die das hohe Heiligtum widerstrahlt, deine Fackel. Und du hast wie kein anderes Kind Urs Anbild in dir. Nun bitte ihn für uns. Seine Gnade möge geben, was uns an Erkenntnis mangelt. Sadhana tut es. Wie leuchten ihre Augen im reinen Glanze Ur entgegen, ihm, dem sie ihr Herz nicht weniger bereitet hat als seine Fürsten. Und sie erhält die schönste Antwort. Meine Sadhana, was Muriel dir sagte, ist ewig hehrer Ernst. Ja, du Kind der Schöpfung bist auch ihr Licht und ihre Flamme. Freilich kommt erst noch der Tag, wo du samt meinen Fürsten die euch schon gestellten Fragen beantworten und schöpfungsgerecht ausleben, besonders auch in der Tat zur höchsten Herrschaft bringen sollst. Prüfe also stets, ob dein Herz in der Flamme des heiligen Herdes enthalten ist. Sogar die Tat aus eigenbefähigter Kraft daran zu geben, um da für mich restlos einzutauschen und den freien Willen meinen gerechten Bedingungen aufzuopfern. Erreichst du das, dann, Sadhana, wird erst für dich das tatsächliche Lebenswerk beginnen.